Herzlich willkommen zu Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Katechon. Mein Name ist Wolfgang Fenske, ich bin der Leiter der Bibliothek des Konservatismus und bei mir sind meine Kollegen Jonathan Danubio und Sebastian Krockenberger. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Ja, seit der letzten Folge von Katechon, das werden unsere Hörer gemerkt haben, hat es eine längere Pause gegeben. Der Grund dafür ist denkbar schnell erklärt. Der Kollege Tarno Gerke, der damals hauptverantwortlich war für die Podcast, hat sich beruflich neu orientiert. Von hier aus einen herzlichen Gruß an ihn. Für uns, wie es heute so ist, ging damit eine längere Zeit der Personalsuche los und wir sind dann im Herbst letzten Jahres dann fündig geworden mit einem neuen Kollegen, der nun endlich diese Stelle wieder ausfüllen kann, sodass wir auch in Zukunft wieder regelmäßig mit Podcasts hier unterwegs sind. Dieser neue Kollege, der heißt Sebastian Krockenberger. Und ja, ich begrüße ihn hier nochmal ganz herzlich, lieber Krockenberger, in dieser Runde, wo Sie zum ersten Mal mit dabei sind. Ja, und würde Sie bitten, sich einfach mal unseren Hörern kurz vorzustellen, dass Sie wissen, wer hier neu an Bord ist und so ein bisschen eine Vorstellung davon haben, mit wem Sie es hier in Zukunft auch immer wieder zu tun haben werden.
Ja, vielen Dank für die Begrüßung, Herr Dr. Fenske. Mein Name ist Sebastian Krockenberger. Ich bin geboren 1979 in Stuttgart, habe dort die Schule besucht, war in der Schulzeit auch in der Jungen Union aktiv. Dann nach dem Abitur, Wehrdienst, dann eine Ausbildung zum Reserveunteroffizier, Praktikum in der Europaabteilung des Staatsministeriums Baden-Württembergs. Studiert habe ich zunächst in Tübingen Volkswirtschaftslehre und Japanologie. Dort habe ich das Vordiplom gemacht. Ich habe bei Professor Joachim Stabatti Währungspolitik gelernt. Er ist ja auch bekannt für seine Kritik an der Euro-Einführung. War sehr interessant zu sehen, zu lernen, wie Währungsräume dort funktionieren und was die Schwierigkeiten eben beim Euro sind. Ich war ein Semester auf Austausch in Japan, in Kyoto, habe ein Praktikum bei der Landesvertretung in Brüssel gemacht von Baden-Württemberg. Dann habe ich auch etwas Griechisch, Latein und Geschichte studiert. Mir ist auch irgendwie klar geworden, dass eine rein wirtschaftliche Orientierung dann doch irgendwie politisch nicht trägt. Da habe ich das Graecum gemacht. Dann habe ich mein Studium abgeschlossen mit einem Bachelor schließlich in Japanwissenschaften, habe den Master drauf gesattelt und kürzlich meine Doktorarbeit über das japanische Kaisertum an der Universität Tübingen verteidigt. Und da sitze ich jetzt gerade noch an der Veröffentlichung. Beruflich habe ich zunächst für eine Stiftung gearbeitet, die sich für Grundwerte in der Politik einsetzt. Über 7 Jahre war ich dann für CDU-Abgeordnete im Landtag von Baden-Württemberg aktiv, ganz klassisch Abgeordnetenmitarbeiter. Ich habe Anfragen an die Landesregierung verfasst, Pressemitteilungen, mich da aber auch in Dinge eingearbeitet wie Landwirtschaftspolitik, wo wir natürlich heute auch merken, wie da die Ideologie wirklich auch unsere Landwirtschaft unter Druck setzt. Ne? In der Zeit hatte ich auch journalistische Erfahrungen gesammelt und für die Tagespost Artikel geschrieben über Bildungspolitik, aber auch über das Thema meiner Dissertation, über die Abdankung in Japan.
Katholische Wochenzeitung,
Tagespost. Ja, die Tagespost. Und ich war auch dann knapp 1,5 Jahre für einen Verein aus dem Lebensrecht aktiv, habe gearbeitet, wo es darum geht, sich für das ungeborene Leben einzusetzen. Und schließlich seit September 2024 bin ich hier Veranstaltungsmanager bei der Bibliothek des Konservatismus in Berlin und freue mich hier, die verschiedenen Abendveranstaltungen zu organisieren, die Jungkonservativen Seminare organisatorisch zu begleiten. Ich bediene unsere Homepage, unsere Kanäle in den sozialen Medien und auch diesen Podcast hier. Beteilige ich mich auch an unserem Bibliotheksbrief inhaltlich, an der Agenda.
Ja, sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Das war doch mal ein schöner Überblick über Ihre bisherige Vita. Wir freuen uns auch sehr, Sie hier zu haben. Ist ja ein sehr spezieller Weg, der Sie letztlich auch zu uns geführt hat, was mich zu der generellen Frage unseres heutigen Podcasts, meinen Weg zum Konservatismus, führt. Konservativ zu sein ist ja heute so eine Sache, wer sagt, ich bin konservativ, wird erstmal komisch angeguckt. Ich merke es auch immer wieder, wenn ich anderen sage, ich arbeite in der Bibliothek des Konservatismus, dann verstehen sie Konservatorium, denken, ich wäre irgendwie musikalisch begabt. Da muss man sagen, nein, Konservatismus, ach so, was ist denn das? Ach so, irgendwie so CDU, sage ich, na, es geht ja weniger um Parteipolitik, sondern um die geistesgeschichtlichen Traditionen. Ach so, na ja, dann schalten die meisten auch ab. Also irgendwie scheint Konservatismus etwas zu sein und eine konservative Lebenseinstellung und Weltanschauung, was alles andere als selbstverständlich ist und was alles andere als, sag ich mal, auf der Straße liegt und wo man denn geradezu drüber stolpert. Darum dachten wir, könnte es auch mal ganz interessant sein, sich damit zu beschäftigen, wie sind wir zum Konservatismus überhaupt gekommen? Was waren unsere Wege dazu bis dahin, dass wir uns am Ende dann auch mit dezidiert konservative Theoriebildung auch beschäftigen, konservative Literatur und natürlich, das Beste zum Schluss, auch in der Bibliothek des Konservatismus arbeiten. Also wie kommt man überhaupt dazu? In diesen Zeiten ist das nicht ziemlich schräg. Und da wollen wir drei heute, also Jonathan Danubio, Sebastian Kockenberger und ich selbst, einfach mal Einblick geben in unsere Wege, die uns zu konservativem Denken geführt haben. Und ja, lieber Herr Danubio, ich würde Sie einfach mal bitten, damit den Anfang zu machen. Wie haben Sie zu konservativem Denken gefunden?
Ja, eine häufige Klage unter Liberalen und Konservativen ist ja, ich hatte furchtbar linke Lehrer und ich musste mir das Ganze fernab der Schulbildung aneignen. Und bei mir war das tatsächlich nicht so. Ich hatte keine linken Lehrer. Oder wenn, haben sie es gut versteckt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jetzt irgendwie sonderlich linke Lehrer hätten. Aber ich hatte damals einen Politikleistungskurs und mein Lehrer war hervorragend. Ein Alt-SPDler hat das aber nie irgendwie thematisiert und er hat gesagt, ich habe nur eine einzige Aufgabe, ob ihr studieren wollt oder nicht, euch auf das Studium vorzubereiten. Und deshalb war sein Unterricht, muss ich sagen, auch viel anspruchsvoller als alles, was ich später in den Unis erlebt habe. Und Teil seines Unterrichtskonzeptes war es eben, uns auch mit ganz verschiedenen Ideen aus ganz verschiedenen Richtungen zu konfrontieren. Das heißt, zum ersten Mal bin ich auf beispielsweise Ernst Jünger oder Friedrich August von Hayek in seinem Unterricht gestoßen, weil es eben dazu gehörte, sich auch mit anderen, also eigentlich mit allen Ideen auseinanderzusetzen. Und zu dem Zeitpunkt war ich aber apolitisch. Ich habe das alles mit Interesse gelesen, zur Kenntnis genommen, ohne dass mich das jetzt, ich sag mal, ergriffen hätte. Ja, also ich habe das halt irgendwie, ja, gelesen, war interessant, aber er hat eben das Interesse am Geistigen erstmal geweckt, weil er uns auch immer das Gefühl gegeben hat, naja, wenn ihr euch nicht für die geistigen Dinge interessiert, dann seid ihr eigentlich nur halbe Menschen. Ja, und ich erinnere mich noch, er hat sich einmal hingesetzt, Thomas Mann, sein Lieblingsautor, mitgebracht und uns aus dem Buddenbrooks vorgelesen, 5 Minuten zugeklappt und hat gesagt, so, das war nur, damit ihr auch mal mit Bildung in Kontakt gekommen seid. Also das war so sein didaktisches Konzept. Und ja, das apolitisch habe ich wahrscheinlich auch irgendwie aus der Familie. Meine Mutter ist ja aus der Sowjetunion nach Deutschland geflohen damals. Und von zu Hause habe ich mitgenommen eben, ja, was der Staat sagt, ist erstmal kritisch zu betrachten. Wenn der Staat was möchte, dann möchte er wahrscheinlich nichts Gutes, sondern er will was von dir. Und so diese Haltung war dann irgendwie bei uns zu Hause verbreitet. Ja. Und ja, das ist dann, dass ich mich politisiert habe, kam erst in der frühen Studienzeit. Da war es dann der Libertarismus, der mich angesprochen hat, auch natürlich, oder vermute ich mal, aufgrund seiner Radikalität, also Staat abschaffen, alles privatisieren, Rechtssystem privatisieren, ja, man nennt das ja Anarchokapitalismus, Rothbard, Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, sind da so Autoren, die da in dem Bereich gern zitiert werden und ich kam da.
Und darüber drauf sind Sie gestoßen, über die Schullektüre, ja?
Nee, also ja, auf Hayek ja, aber ich letztlich, dass ich mich dann in die Hinsicht dann radikalisiert habe, sage ich mal, verdanke ich einem Bekannten von mir, der einen libertären Blog gegründet hat. Freitum hieß der. Und er hat da eben Rothbard und so weiter zitiert und vorgestellt und das hat mich irgendwie angesprochen und über ihn bin ich dann letztlich dazu gekommen, habe dann auch an dem Blog mitgearbeitet. Und auf dem Höhepunkt meiner libertären Karriere, da habe ich damals in Wien mein Praktikum beim Institut für Wertewirtschaft, heute Scholarium in Wien damals ansässig, heute in der Schweiz, da habe ich mein Praktikum gemacht und dort gehört es zu meinen Aufgaben, die Bibliothek des katholisch-libertären Denkers Roland Bader einzuarbeiten. Und da bin ich dann zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit der gesamten Bandbreite konservativen Denkens. Erik Vögelin, Nicolas Gomez-Davila, Künet Ledin. Also hatte eben alles in seiner Sammlung gehabt. Ich habe da mal quer gelesen, musste das auch für die Seminare, die dort gehalten wurden, exzerpieren und dachte, oh, ja, Mensch, ja, ist ganz interessant so. Und das war das eine, dass ich dann zum ersten Mal wirklich mich intensiver auch mit konservativen Denkern beschäftigt habe. Und das andere war, ja, ich muss das so pathetisch ausdrücken, Wien als Erlebnis, weil ich habe dann zum ersten Mal in Wien ja diesen Einfluss von Geschichte und Tradition gemerkt. Ich habe da damals, damals im ersten Bezirk, glaube ich, war das, also sehr gut gewohnt. Ich hatte ein kleines Zimmer da, wo ich mein Praktikum gemacht habe. Und wenn man das in Wien dann gesagt hat, im ersten Bezirk, nicht so, oh, okay, der hat Geld. So, ich habe einfach ein kleines Praktikumszimmer da gehabt. Ja, aber ich bin halt morgens zum Brötchen holen durch den Hofgarten da spaziert. Ja, und man geht da lang und man sieht dann einfach, was die Ahnen geleistet haben. Und das hatte ich damals, ich komme aus Hamburg, habe ich da jetzt nicht so stark empfunden. Und ich bin dann über meine Arbeitskollegen da auch zum ersten Mal in eine Messe überhaupt erst gegangen, also damals auch eine katholische, lateinische, also tridentinischer Ritus. Und das hat mich auch also ästhetisch irgendwie angesprochen, das kam alles zusammen, Beschäftigung mit konservativem Denken, irgendwie zum ersten Mal mit Katholizismus in Kontakt gekommen, Wien als ästhetisches. Also jetzt hat er eigentlich
noch libertäres Denken vor allem.
Bitte?
Libertäres Denken vor allem in der ersten Phase, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, libertär, aber das hat dann da angefangen zu bröckeln, weil ich immer gemerkt habe, okay, ich interessiere mich schon für Geschichte, auch irgendwie, dass es schön ist, also die Städte sollten am besten schön sein. Und das spielt jetzt, sage ich mal, im libertären Denken eine sehr untergeordnete Rolle. Also im Zweifelsfall ist es plakativ gesagt, der Markt entscheidet darüber, was schön ist, was sich gut verkauft, ist schön. Und damit konnte ich nie was anfangen eigentlich. Und Wien hat mir zum ersten Mal auch eben durch die Lektüre dann eine neue Perspektive eröffnet und es hat direkt eine Seite in mir angesprochen, wo ich gemerkt habe, ja, das ist das, worum es mir eigentlich auch geht. Ne? Und ich merke dann, bei Davila geht es um Schönheit und bei anderen geht es auch um Schönheit. Also es ist irgendwie ein eher ästhetisch-künstlerischer Zugang vielleicht zum Konservatismus gewesen. Und dann, wenn man einmal an der Angel ist, dann kauft man den Rest irgendwann auch mit ein. So ungefähr war das.
Aber wie ist es dann mit der österreichischen Schule, der Nationalökonomie? Die würde ja auch in dieses libertäre
Muster
hineinpassen.
Genau, Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek gelten ja eben als die Exponenten. Die selber waren jetzt nicht so radikal anarchistisch wie eben Rothbard. Aber genau dieses Erbe der österreichischen Schule wurde damals im Institut für Wertewirtschaft in Wien auch gepflegt. Also wir haben auch so ökonomische Kurse gemacht, wo eben diese Theorie dann vorgestellt wurde. Ja, aber das war jetzt, das habe ich sozusagen schon mitgebracht. Das war jetzt nicht, was sich mir da neu erschlossen hätte. Und vielleicht dann, also da ist das bisherige Weltbild, sag ich mal, nicht ins Wanken geraten, aber doch gemerkt, okay, es muss irgendwie noch erweitert werden. Und eine wichtige Stellung für mich persönlich hat dann Wilhelm Röpke gespielt, ordoliberaler Denker. Warum war der für mich so wichtig? Weil ich kannte natürlich die Kritik am Kapitalismus und auch an dem Gedanken, dass der Konkurrenzmechanismus die notwendige Moral auch herstellt. Und Röpke ist jemand, der sich vehement dagegen gewehrt hat, auch gegen den Kapitalismus. Er hat immer gesagt, ich verteidige die Marktwirtschaft als Prinzip, aber nicht den Kapitalismus als eine Form der Marktwirtschaft, wie sie sich im 19. Jahrhundert ausgebildet hat, mit Großindustrie, mit industrialisierten Menschen, mit Proletariat und so weiter. Und das war halt interessant, weil es eigentlich eher linke Kritik war, würde ich sagen. Später habe ich verstanden, es ist eigentlich konservative Kritik, die auch die Linken oftmals von den Konservativen abgekupfert haben. Aber damals war es für mich eben linke Kritik, geäußert von einem radikal-liberalen Denker. Und deswegen habe ich es zum ersten Mal wirklich ernst genommen, weil sozusagen die Kritik aus den eigenen Reihen kam. Und Röpke hat französische Revolution abgelehnt, war für Hierarchien, war für Schönheit in den Städten, war gegen Vermassung und so weiter. Das gesamte Paket, ich würde auch sagen, er ist der konservativste unter den Liberalen oder der liberalste unter den Konservativen, wenn man so möchte. Und er hat natürlich die ganze Bandbreite von Burckhardt, de Maistre und so weiter zitiert. Und ich habe mir dann die Fußnoten fein säuberlich angeguckt und habe dann nach und nach das alles gelesen. Und so kam das dann eigentlich, dann irgendwann war es vorbei. Da habe ich dann gemerkt, okay, Libertarismus kann mich persönlich jetzt nicht mehr so ausfüllen. So. Und ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, als ich mich hier damals 2016 beworben hatte, habe ich ja auch noch gesagt, ich bin eigentlich Libertär mit gewissen Sympathien für den Konservatismus. Das hat sich jetzt schon deutlich umgekehrt. Es ist so.
Sie sind ein Konservativer mit gewissen Sympathien für den Libertarismus.
Genau, ja. Das, ich verstehe zum Beispiel immer noch diesen libertären Freiheitsimpuls und auch die Staatskritik, so, die haben da schon ihre Punkte. Ja, aber letztlich.
Wann immer Buchsendungen aus Übersee einlangen und Sie zum Zollamt müssen, werden Sie, blüht der Libertarismus wieder neu in Ihnen auf,
ganz
Sie
anfangen, genau, ja,
1000 Formulare auszufüllen,
genau,
die im Grunde schon der Sendung beilagen.
Genau, es ploppt immer wieder auf, da merkt man das auch, ne, dass man dann irgendwie dann noch so einen anarchischen Impuls in sich hat. Ja. Und aber ich bin, nicht dankbar dafür, aber ich meine, heutzutage ist eben oftmals so, man hat überhaupt keine Orientierung, wenn man aus der Schule rauskommt oder auch in der Schulzeit selber und muss sich eben viel selbst erschließen, und da war es hilfreich auf jeden Fall, dass man erstmal ein Weltbild hat, das man vielleicht dann eben später als falsch erkennt, aber man kann alle Dinge erstmal sortieren nach gut und falsch und so weiter, und das hat mir schon geholfen, und deswegen bin ich auch dankbar, weil ich glaube, ohne Libertarismus wäre ich vielleicht gar nicht auf diese ganzen konservativen Denker gestoßen.
Das ist ja auch ein interessanter Weg, zumal wir jetzt ja seit dem Amtsantritt von Trump ja auch immer wieder hören von einer konservativ-libertären Synthese. Würdest du sagen, jetzt aus deiner persönlichen Erfahrung, dass es irgendwie tragfähig wäre, dass das gangbar ist, oder gibt es so eine konservativ-libertäre Synthese überhaupt?
Also von meiner Erfahrung her würde ich sagen, ja, das gibt es schon, aber es ist, würde ich sagen, eine Zweckallianz. Also man richtet sich zeitweise, man kann zeitweise den Weg gemeinsam gehen, aber wenn es dann an die grundlegenden Fragen geht, dann denke ich, ist das im Letzten unvereinbar. Und natürlich muss man auch dazu sagen, dass in Amerika Konservatismus was anderes bedeutet als Deutschland. Also da ist der Konservatismus eh immer sehr nah am Liberalismus gewesen. Das heißt, da ist diese Symbiose zwischen Libertarismus und Konservatismus viel natürlicher, als es jetzt in Deutschland ist. Ja, und hier gibt es natürlich auch diese Symbiose in Institutionen oder personell, aber da merkt man eben, es hängt einfach viel mit der Ablehnung des Status quo zusammen, ja. Und ich denke, wenn es dann in die konkrete Ausgestaltung geht, dann werden schnell auch die Differenzen sichtbar. Ja, so viel vielleicht von mir, und ja, ab da ist dann der restliche Weg eigentlich vorgezeichnet. So bin ich auch hierher gekommen. Und Sebastian, wie sah es denn bei dir aus?
Okay, bei mir. Also so im Rückblick muss ich sagen, dass das zu meiner Zeit in der Schule doch noch irgendwie genug Restbestände des klassischen Humanismus da waren, auch wenn natürlich immer eine starke linke Prägung präsent war, wenn wir in den 90er Jahren auch schon die Wirtschaftsorientierung in der Schule gespürt haben. Aber es war immer noch so, dass eben der Lateinunterricht präsent war. Dass Lehrer auch sich bemüht haben um Dialog und versucht haben, quasi die Kinder zum konstruktiven Selberdenken anzuregen. Und bei mir war das dann eben auch so, dass ich schon sehr früh ein Interesse für Politik und Geschichte entwickelt habe und auch immer die Radionachrichten gehört habe und mit den Eltern über Politik geredet habe. Und ich hatte auch eine Faszination für die Römer entwickelt. Und beim Asterix-Comics kommen die ja immer sehr schlecht weg, aber es schimmert dann doch immer durch, dass hinter den Römern mehr steckt, als im Asterix rüberkommt. Und Baden-Württemberg ist Grenzland. Wir hatten den Limes damals. Und diese historische Erinnerung wird dort auch immer wieder gepflegt. Es gibt auch Römertage. Ich war selber auch mal in einer Römergruppe aktiv, wo es darum ging, die Sachen historisch nachzustellen. Experimentelle Archäologie ist da der Fachbegriff.
Man war also mal als römischer Soldat unterwegs.
Jawohl.
Das hätte ich gern gesehen.
Vielleicht kommen die Zeiten wieder, wo er das Wissen noch anwenden kann.
Ja, ja, ja.
Steigt er hier in Schild und Speer.
Ja. Ja, es geht ja auch darum, Grenzen zu verteidigen.
Richtig, genau.
Naja, also den Lateinunterricht habe ich durchaus als so einen konservativen Gemeinschaftskundeunterricht erlebt. Und es hat sich dann eben bei mir auch ergänzt, dass ich eben gern auch so Nacherzählungen von klassischen Sagen gelesen habe, wie Aeneas oder Odyssee, aber auch mittelalterliche Sagen, da gab es ja auch jugendgerechte Nacherzählungen. Und aber auch diese ganze Jugendproblemliteratur, die hat mich sehr abgestoßen. Also es gab natürlich da viel so Sachen, wo man dann schon die Jugendlichen mit irgendwelchen sozialen Problemen konfrontiert. Und für mich waren dann eigentlich eher so die Abenteuerromane des 19. Jahrhunderts spannend, wo es einfach darum geht, im Wilden Westen Abenteuer zu bestehen oder den Orient kennenzulernen. Mit seinen verschiedenen kulturellen und religiösen Aspekten. Ich habe dann auch sehr gern Karl May gelesen. Vor dem Hintergrund war es natürlich klar, dass Gott und Vaterland für mich einfach intuitiv die Koordinaten meiner persönlichen Existenz waren, auch wenn mir das selber nicht bewusst war und wenn das natürlich auch immer irgendwie mit inneren Kämpfen verbunden war. Also wie gesagt, es gibt natürlich auch die sehr starke linke Prägung in Schule und Kirche, aber ich fand dann das doch immer irgendwie nicht zielführend, alles so vernichtend zu kritisieren. Und in Baden-Württemberg gibt es eben auch viel mittelständische Familienbetriebe, die zeigen einem dann auch, dass eigentlich Sozialismus Unfug ist, weil Sozialismus macht die mittelständische, handwerklich orientierte Wirtschaft kaputt. Und wenn Sie eben gucken, die Leute, die eben in diesen mittelständischen Unternehmensstrukturen arbeiten, die sind eigentlich im Grunde nicht entfremdet von ihrer Arbeit, sondern haben ja auch den praktischen und persönlichen Bezug zum Eigentümer, zu ihrer Arbeit. Das ist jetzt nicht so anonym, wie wenn sie jetzt für einen internationalen Großkonzern arbeiten würde. Da war mir dann eben auch klar, aus dem praktischen Erleben heraus habe ich eben gesehen, dass Sozialismus nicht funktioniert. Mir ist aber schon aufgefallen, dass in den 90er Jahren der Impuls zur Wiedervereinigung nicht genutzt wurde. Präsident Clinton hat ja da auch immer von der Globalisierung geredet. Er hat die Wirtschaft in den Mittelpunkt gestellt. Ich habe das dann auch so wahrgenommen, dass die traditionell gewachsene deutsche Wirtschaftsstruktur, die wir eigentlich seit dem Kaiserreich haben, dass die bereits begonnen wurde in den 90er Jahren zu dekonstruieren. Ja. Und es ging ja dann schon auch in den 90er Jahren immer mehr so in Leere, Orientierungslosigkeit. Postmoderne Denker waren eben sehr präsent.
Wenn ich mal kurz nachfragen darf, du warst ja 10 Jahre alt, ne, als die Mauer gefallen ist. Ja. Du warst ja schon sehr politisch reflektiert, wenn du das so wahrgenommen. Ich meine, ich wurde das sehr viel später irgendwie auf politische Ereignisse überhaupt aufmerksam. Das heißt, du warst immer schon sehr politisch interessiert, wenn ich mal.
Ja, also genau, auch durch das Elternhaus.
Ich habe mit 10 gar nichts gedacht, wahrscheinlich. Ja.
Und das hat eben in mir auch sehr viel angestoßen, weil ich dann natürlich auch drüber nachdenken wollte. Und es hat mich auch sehr, sehr stark verwirrt, weil man hat natürlich diese verschiedenen Einflüsse, die alle da sind. Und natürlich, das Christentum fand ich anziehend. Ich habe auch den Opfertod Jesu Christi innerlich als junger Mensch angenommen. Doch fehlt mir quasi für dieses ganze christlich-abendländische Erbe dann doch die Verankerung in Vernunft und Wirklichkeit. Ja, also ist jetzt das Christentum oder ist auch die platonische Philosophie, ist das jetzt mehr als ein schönes Märchen? Ja, weil wenn man da so eintaucht, es ist schon alles sehr schön. Ja, aber ist das wirklich wahr? Ist das wirklich vernünftig? Das war eben schon eine Frage, die mich beschäftigt. Und ist das auch wirklich etwas, was uns weiterhilft, die Wirklichkeit zu gestalten? Ja, weil man hat das ja gesehen, der Impuls aus der Wiedervereinigung wurde nicht genutzt. Ja. In den 90er Jahren ist Deutschland eigentlich so vor sich hingedümpelt. Und ja, und wir können jetzt eigentlich nur so hoffen, dass wir aus dem Herumdümpeln irgendwann mal rauskommen. Ja, ja, was soll ich sagen? Also ich hatte dann eben natürlich durch die klassische Bildung bin ich dann irgendwann auch auf Platon gestoßen. Der Lateinlehrer hat da sehr begeistert davon erzählt. Und diese Lektüre hat mir irgendwie schon auch weitergeholfen, so Klarheit zu bekommen. Nicht in der Hinsicht, dass ich jetzt sagen würde, okay, das ist die Wahrheit, sondern bei den platonischen Dialogen haben sie ja diesen Dialog. Und es ist dann immer auch so, sie kommen dann so an einen Punkt, wo sie denken, okay, jetzt ist alles richtig, ja, jetzt ist eigentlich alles klar, wie man das zu verstehen hat. Und dann stellt Sokrates wieder eine Frage.
Ja.
Und ach, es ist doch nicht so, man muss nochmal eine tiefere Ebene bedenken. Also die Dinge sehen nicht so aus, wie sie erscheinen. Wir müssen den Sachen schon auf den Grund gehen. Und es gibt ja auch in Tübingen die mündliche Platon-Schule, wo quasi darauf hingewiesen wird, dass diese Dialoge so eine gewisse Hinführung sind, um die Menschen vorzubereiten, sich der Wahrheit zu stellen. Ja, ich habe mich aber auch dann sehr stark auch für Asien fasziniert. Ich fand eben schon interessant, wie es in Japan gelang, staatliche Ordnung und aufrechtzuerhalten und auch Wirtschaft, Kultur und Staat in ein gewisses Gleichgewicht zu bringen. Und das hat mich dann auch dazu geführt, mich mit Japan zu beschäftigen. Und ja, also ich könnte natürlich jetzt noch sehr viel mehr erzählen.
Das klingt für mich alles wie das Erleben einer im Südwesten Deutschlands einer Welt, die noch sehr vollkommen, noch sehr geborgen daherkam, aber dann schon bedroht war und wurde. Und dass sie diese Bedrohung letztlich wahrgenommen haben und auf politischer Ebene, auf geistiger Ebene, und dass sie so ein bisschen in die Richtung des Konservatismus geführt hat. Und hier geht gerade Grundlegendes verloren und damit muss ich mich beschäftigen und das muss ich reflektieren.
Ja, ich glaub, das haben Sie sehr schön beschrieben und das ist ja auch der Kampf, den wir hier führen. Ja. Und ich denke, es ist auch ein Kampf, den es sich lohnt zu kämpfen.
Aber das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Fenske, das habe ich mir auch beim Lauschen hier gedacht, ja, dass ja du im Grunde, ich sag mal, idealtypisch zum Konservatismus gekommen bist, über eine noch intakte bildungsbürgerliche Tradition, na, die griechischen und römischen Klassiker und Christentum und Bezug zum Römertum.
Bezug also zur mittelständischen Wirtschaft.
Genau, also es ist alles irgendwie noch intakt.
Heile Welt noch, so. Ne?
Ja, also man hat ja noch einen Vergleichswert und ja, also es hat zum Beispiel in meiner Biografie gefehlt. Wir hatten auch Latein- und Altgriechisch Unterricht, aber das war eine Qual und keine Hinwendung irgendwie zur Tradition. Und es war so. Es war eine Qual. Wir hatten seit wir altsprachiges Gymnasium, seit der 5. Klasse Altgriechisch und Latein, es war eine Qual. Ja. Und deswegen also fand ich das interessant, dass du gerade über den Lateinunterricht dahin gekommen bist. Und ich meine, das ist natürlich auch ein konservativer Gedanke. Über die Bildung an dem, was vor uns war, wird man hingeleitet eben zur Tradition und so weiter. Also sehr idealtypische Biografie, wenn ich das mal so nennen kann.
Ja, wenn ich das Wort übernehmen soll, vielleicht vorab, mich trennen ja von Herrn Danubio 20 Jahre über den dicken Daumen und von Herrn Krockenberger 10 Jahre. Also ich bin hier der doch Älteste in dieser Runde. Das heißt, bin auch natürlich ganz anders geprägt. Herr Danubio kommt aus Norddeutschland, Herr Krockenberger aus Süddeutschland. Ich bin in West-Berlin groß geworden, also auch noch mal ein ganz anderes Biotop. Also vielleicht auch noch mal von meiner Seite aus nochmal ein ganz anderer Zugang, der ja fast langweilig anfängt, denn ich bin genau der Fall, lieber Danubio, von dem Sie vorhin leicht abfällig sprachen, denn ich bin derjenige, der am Gymnasium war und es nur mit lauter linken Lehrern und überwiegend auch Mitschülern zu tun hatte. Das heißt jetzt gar nicht, dass ich da irgendwie von den Zensuren oder her benachteiligt worden wäre, darum geht's gar nicht, aber ich habe gemerkt, dass ich mit meinem Denken oder mit meinen Überzeugungen keinen Resonanzraum gefunden habe. Das fand nirgendwo Widerhall. Man hat mich also eigentlich mehr oder weniger merkwürdig angesehen. Also als ich in der Mittelstufe war, da war Ronald Reagan gerade Präsident der Vereinigten Staaten. Obwohl ich erst noch gar nicht groß politikwissenschaftlich geschult war, fand ich den intuitiv immer sehr überzeugend. Was er gesagt hat, schien mir plausibel. Damals die Medien, aber auch die Lehrer haben sich lustig gemacht. Haha, der Hollywood-Schauspieler, der jetzt Präsident ist und mit SDI und so. Und ich war aber natürlich ganz böse. NATO-Nachrüstung durfte natürlich nicht sein. sein. Also die gegen diese Wertische sagte man nichts, aber NATO und Nachrüstung, dagegen wurde demonstriert, auch von Lehrern unserer Schule, die dann bei der Deutschen Friedensliste sich engagiert haben. Das war, glaube ich, so eine linksextreme Partei da im Vorfeld der DKP und so. Das machte also alles nichts und ich dachte, wo bin ich hier? Ne? Also obwohl ich an einem Gymnasium war, das eigentlich damals noch einen ganz guten Ruf genoss, fand ich so etwas befremdlich. Dass ich da sozusagen meine Überzeugung nur auf Unverständnis stieß. Und weil Sie vorhin die Problembewältigungsliteratur nannten, Herr Kockenberger, bei uns im Religionsunterricht haben wir dann also tatsächlich über Wochen hinweg wir Kinder vom Bahnhof Zoo lesen müssen. Das heißt, uns vorlesen lassen und dazu durften wir dann irgendwie uns beschäftigen. Also dieser Religionsunterricht, obwohl ich später Theologie studiert habe, der war so hohl, dass ich mich, also sobald ich konnte, von diesem Unterricht in Anführungszeichen abgemeldet habe. Das war also so nichtssagend. Und wie gesagt, das an einem Gymnasium der 80er Jahre.
Immerhin hatte das Buch lokalen Bezug.
Das wahrscheinlich,
ja. Das ist dann immer auch so, wenn die Leute außerhalb von Berlin mich fragen, wo arbeitest du jetzt? Dann sage ich, ich arbeite bei der Bibliothek des Konservatismus. Das ist gleich in der Nähe vom Bahnhof Zoo.
Und dann geht gleich die Assoziation los. Das ist dann
wirklich so. Dann denken die eben an Dinge, die eben überhaupt nicht konservativ sind.
Richtig, ja. Das kannst du in der Mittagspause erstmal da eine Spritze holen.
Und so, ja. Das ist aber dann, wenn man hier in Berlin ist, für die Berliner ist der Bahnhof Zoo und Zoo ein Bahnhof wie jeder andere.
Ja, genauso dreckig und genauso wenig einladend. Aber gut, zurück zum Thema. Dann ging das natürlich bei mir weiter in der Oberstufe dann schon etwas reflektiert. Dann wurde mal diskutiert, ob Abtreibung legitim sei. Und da dachte ich mir, kann doch nicht so durchgehen, dass da ein menschliches Leben, um das es da geht, auch breite, also große Augen bei meinen Mitschülern, bei den Lehrern sowieso, wie ich auf so einen Standpunkt käme. Also es war alles sehr merkwürdig und ich hatte da schon so ein bisschen, jetzt im Nachhinein reflektiert, so eine Art Fremdheitserfahrung, so kann man das vielleicht erstmal ausdrücken, die dann aufgefangen wurde, als ich so etwa 17 war. Und zwar hat mich da zu der Zeit eine Kurskameradin, war es damals denn schon, gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, sie mal zur Jungen Union zu begleiten. Damals war Helmut Kohl Bundeskanzler und irgendwie sagte der so viele Dinge, denen man aus dem Bauch heraus zunächst zustimmen konnte. Ja, warum nicht? Bin ich also mit der dahin und bin da irgendwie letztlich, um es kurz zu fassen, hängen geblieben, bin auch Mitglied geworden und fand mich dann also in der Jungen Union wieder und merkte das erste Mal, dass ich also nicht ganz alleine bin, wenn ich Ronald Reagan gut fand oder gegen Abtreibung war, da fand ich eben auch Leute, die das plötzlich teilten. Aber nicht nur das, es ging sogar noch weiter und jetzt kommen wir sozusagen, CDU ist ja nun nicht konservativ, wir reden ja vom Weg zum Konservatismus, habe ich also in der Jungen Union eine ganz merkwürdige Erfahrung gemacht, dass natürlich, deshalb bin ich ja auch da hingegangen, immer nach außen hin irgendwie die CDU unterstützt hat und die Regierung und mit Veranstaltungen das irgendwie noch so begleitet hat. Soweit so gut, aber dann, wenn man danach den Veranstaltungen regelmäßig noch ein Bier trinken gegangen ist, da in dem Kreisverband der Jungen Union in West-Berlin, wo ich war, schlug der Ton auf einmal radikal um. Da ging es auf einmal nicht mehr um Helmut Kohl oder wie toll das alles wäre oder dass endlich eine CDU-Regierung am Ruder wäre seit wenigen Jahren, sondern da wurde auf einmal Tacheles geredet und da hieß es ja und Helmut Kohl hat ja nie die geistig-moralische Wende umgesetzt und das deutschlandpolitische Ministerium, wie hieß das damals, Ministerium für innerdeutsche Zusammenarbeit oder so, ist mit völlig namenlosen Figuren besetzt, die Vertriebenenarbeit wird sträflich vernachlässigt. Also da wurde tatsächlich in der Jungen Union beim Bier dann beim Abendlichen nach der Veranstaltung also richtig gegen die CDU selbst argumentiert, was mich jetzt erstmal irritierte. Und ich habe das in Cato in einer Ausgabe vor einiger Zeit mal beschrieben, kam es dann tatsächlich dann zu der Szene, dass mir also ein Mitglied des Kreisvorstandes damals mit konspirativer Miene dann auf einmal eine Zeitschrift in türkisem Umschlag zuschob und das war Kritikon. Und die Zeitschrift, die unser Stifter Kaspar von Schreck-Notzing von 1970 bis 2000 herausgegeben hat, also eine konservative Theoriezeitschrift, und der sagte, das guck dir mal an, das ist also viel, viel tiefgehender als FAZ und Welt, die ja damals noch leidlich konservativ waren. Hier ist es richtig auf dem intellektuellen Niveau alles reflektiert und guck dir das mal an. Und das war tatsächlich ja so eine Art Bekehrungserlebnis hin von einem ja interessierten Jugendlichen, Jungunionisten, Christdemokraten, wie auch immer, sozusagen dann auf einmal aus diesen Reihen selbst auf dezidiert konservatives Gedankengut gestoßen zu werden. Ich habe die Zeitschrift natürlich gelesen, habe sie dann später selbst abonniert, habe mit meinen 16, 17 Jahren natürlich ja vielleicht die Hälfte nur verstanden, aber ich habe gemerkt, da ist etwas, also es ist alles interessant, auch wenn ich es nicht ganz verstehe, es lohnt sich dran zu bleiben und ja, habe diesen Faden dann nie verfolgt, nie wieder verlassen und immer weiter verfolgt. Und innerhalb der CDU beispielsweise äußerte sich das dann darin, dass ich in dieser Zeit in Berlin um die Abgeordnete hier im Berliner Abgeordnetenhaus, Ursula Besser, die Christdemokraten für den Zusammenhalt gründeten, was kaum noch jemand weiß, dass das die erste dezidiert konservative Vereinigung innerhalb der CDU war, also in diesem Falle der Westberliner CDU, also noch lange vor Berliner Kreis und Werteunion, wie die später alle hießen, mitten in den 80er Jahren, also noch vor der Wiedervereinigung, ich glaube es war 87 oder so, haben die sich gegründet und haben dann Leute wie Günter Rohrmoser oder Rupert Scholz und so zu Vorträgen eingeladen. Alles mit dem Impetus, dass sozusagen die Union, damals vor allem natürlich die Westberliner Union unter Eberhard Diepgen, ihren konservativen Markenherrn nicht verraten dürfe, Konservative nicht enttäuschen dürfe und, das war damals ein aktuelles Thema, an die aufkommenden Republikaner, die auch in Berlin erste Erfolge da zeitigten, keine Konservativen an die Republikaner verlieren dürfe. Und ja, damit war natürlich dann der Weg vorgezeichnet. Ich war sozusagen geistig sozusagen durch Kritikon, sagen wir mal, geangelt. Ich war innerhalb der CDU in einem dann mittlerweile dezidiert konservativen Milieu. Und so ging es dann Zug um Zug weiter. Ich habe dann also in der Zeitschrift Kritikon sehr schnell Bekanntschaft gemacht mit kulturpessimistischem Denken, auch mit dem Begriff des Kulturpessimismus. Habe mir dann das Buch von Fritz Stern besorgt, Kulturpessimismus als politische Gefahr. Was gefährlich ist, ist ja immer auch interessant. Und, wie könnte es anders sein, bin dann auf einen späteren Leib- und Magen-Autor gestoßen, Arthur Möller van den Broek. Ich glaube, da sind drei Biografien drin und eine davon ist über Möller van den Broek. Und ja, habe das also mit größtem Interesse gelesen, auch über sein Buch Das Dritte Reich, das 1923 erschienen ist. Wie gesagt, bei Stern natürlich alles warnend und alles böse, böse. Ich fand das alles eigentlich mehr anregend und interessant und wollte mir dann selbst ein Bild verschaffen, wollte es mir dann in unserer Stadtbücherei, die es angeblich hatte, ausleihen. Aber wie es dann so war, es war leider nicht auffindbar. Okay. Dachte ich, das fängt ja schon mal gut an, bin ich in die nächstgrößere Stadtbücherei gegangen. Ja, wir haben es eigentlich, aber es ist leider gerade beim Buchbinder zur Reparatur. Wir können es Ihnen leider nicht aushändigen. Okay. Und dann beim Alter, denn ich war dann, ich sag mal, die Verschwörungstheorien waren da noch nicht so en vogue wie heute, aber da fängt man schon an zu zweifeln. Dann nu, soll man das vielleicht am Ende gar nicht lesen.
Heute können Sie einfach zur BDK kommen.
Hier richtig, passiert das genau. Nicht. Ich glaube, im Internet gibt es das mittlerweile ja auch. Das aber damals wusste ich das eben nicht, aber dann habe ich tatsächlich mir die Mühe gemacht, das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, zur Staatsbibliothek gegangen, habe mir einen Nutzerausweis besorgt und habe das Ding aus dem Magazin bestellt, habe mich stundenlang hingesetzt und gewartet, bis es mir dann endlich ausgehändigt wurde und ich dann es endlich dann lesen konnte. Aber das sind also Feinheiten und Kleinheiten, aber wenn man merkt, dass man sozusagen auch bei solchen Banalitäten wie der Beschaffung von Literatur scheinbar, es war ja wahrscheinlich nicht an dem, aber scheinbar doch, sagen wir mal, Hürden in den Weg gelegt wurden. Ich fand, dann fixt einen das natürlich erst recht an und man denkt, oh, da muss ja irgendwas sein, dass ich das jetzt nicht lesen soll. Naja, und dann ging es also Zug um Zug weiter. Hab mich dann also mit der Zeit der Weimarer Zeit und letztlich rückblickend würde man also sagen, der konservativen Revolution beschäftigt, Möller van den Broek, Edgar Julius Jung, Ernst Jünger und andere gelesen, mir auf dem antiquarischen Markt viel Literatur besorgt, die damals noch, weil der ganze Hype erst begann, nicht wahr? Wir waren also mit die ersten hier in Berlin auf den Antiquariatsmarkt.
Aber wenn ich einhaken darf, Arthur Müller van der Broek oder Edgar Julius Jung, also das sind dann doch wieder auch Autoren, die jetzt nicht so landläufig sind. Vielleicht können Sie ein paar Punkte sagen, was man sich darunter vorstellen kann.
Naja, es ging ja darum, dass ich sozusagen über Fritz Stern auf den Namen Möller van den Broek gestoßen bin. Und das ist eben ein Autor der sogenannten jungkonservativen Gruppierung innerhalb der konservativen Revolution, also letztlich die außerparlamentarische Rechte innerhalb der Weimarer Republik. Und die hat verschiedene Strömungen, die Armin Mohler, ein Politikwissenschaftler des 20. Jahrhunderts, in seinem Buch über die konservative Revolution ja erklärt. Wir machen denke ich, auch mal einen Podcast nur darüber. Das bietet sich geradezu an. Aber Möller, van den Buck und Ecke Jung gehören eben zur Strömung der Jungkonservativen innerhalb der konservativen Revolution, die eben, sagen wir mal, sehr stark, ja, als stärkste Gruppierung noch oder von den Gruppierungen am stärksten an einer gewissen Tradition des Reichsgedankens festhält, was dann eben auch in dem Buch von Möller van den Buck, das Dritte Reich von 1923, nochmal deutlich wird. Also sozusagen, ich habe da sozusagen Fühlung aufgenommen mit einer Strömung der Weimarer Zeit, die Fritz Stern natürlich als Steigbügelhalter des späteren Nationalsozialismus interpretiert. Das ist natürlich seine Konnotation gewesen. Ich habe Möller van den Buck, der das ja gar nicht mehr erlebt hat, der hat sich 1925 das Leben genommen, natürlich, sagen wir mal, anders gelesen. Ich war, der wusste ja nicht, was später kommen würde. Und wenn man den Text sozusagen vorurteilsfrei liest, kommt man ja zu ganz, ganz anderen Schlüssen. Jedenfalls habe ich mich in der Zeit sehr intensiv mit diesen Dingen und anderen befasst. Antiquarisch da auch mich bemüht, mir da so eine kleine Bibliothek zusammenzustellen. Naja, und dann ging das also Zug um Zug weiter. Dann irgendwann sagt man sich ja, wo kommen die eigentlich alle gedanklich her? Auch sowas wie Reichsgedanke und sowas, das kommt ja alles nicht von ungefähr. Und dann ging das immer weiter historisch zurück. Letztlich dann bis hin zu einem Interesse für die gesamte philosophische und geistige Tradition letztlich Deutschlands und auch des Abendlandes. Also ich habe da angefangen, auch Platon zu lesen. Ich habe dann angefangen, mich auch mit Theologie zu befassen. Ich bin sozusagen parallel zu meiner Orientierung innerhalb der Jungen Union hin zu konservativen Kreisen, auch in der evangelischen Kirche, in konservative Kreise geraten. Evangelische Notgemeinschaft hießen die damals und Evangelische Sammlung. Da hatte ich auch sehr interessante Gesprächspartner, die mir auch sehr interessante Literatur empfohlen haben. Und auf einmal sozusagen ergab alles einen Sinn. Es wurde auf einmal alles stimmig, jenseits dessen, was mir in der Schule dargeboten wurde, wo es nicht stimmig war. Also Dinge wie Tradition kannte ich ja aus der Schule, obwohl es ein Gymnasium ist, ne? Also fatal genug. Tradition als Begriff, als Geistesgröße kannte ich gar nicht. Und sozusagen, dass der Konservatismus natürlich sich immer wieder auf die Tradition beruft und versucht, diese zur Geltung zu bringen, stark zu machen, das musste ich erstmal begreifen und lernen, mir zu arbeiten. Ja, was sind denn sozusagen die wichtigen Punkte dieser Tradition? Und habe dabei auch gemerkt, dass es darum geht, sozusagen zu dieser Tradition zurückzufinden, die ja gerade kein exklusiver Begriff ist. Also dass wir Rechten, wir Konservativen ja gar nicht darauf aus sein können, ja, wir 10-15%, wir wissen noch, was Tradition ist und wir sozusagen sind auf dem richtigen Weg und alle anderen, die überlassen wir sich selbst, sondern dass der Konservative ja gerade alle einladen muss, alle Bildungsschichten und idealerweise auch alle weltanschaulichen Gruppen sozusagen sich wieder sozusagen zur Tradition zurückführen zu lassen, sich wieder auf einen gemeinsamen, ja, Englisch würde man sagen, Common Sense einzulassen. Nichts anderes sagt Möller van den Buck in seinem Buch Das Dritte Reich, nicht wahr, wo es ja letztlich darum geht, in diesem Reichsgedanken, nicht wahr, das Dritte Reich, das ist ja hegelianisch gedacht, also die Einheit der Gegensätze, aufzuheben in diesem Dritten Reich, das also alle ins Boot holen will, Kommunisten, Sozialisten, Liberale, Demokraten, Konservative, alle sollen darin letztlich sich wiederfinden. Und so habe ich auch später erst verstanden, warum sich der Kreis innerhalb der Berliner CDU um Ursula Besser auch Christdemokraten für den Zusammenhalt nannte. Nicht konservative Christdemokraten oder so, sondern es ging genau darum, geltend zu machen und deutlich zu machen, was das Fundament von allem ist. Und das, denke ich, das ist für mich bis heute ein wichtiger Zug des Konservatismus geblieben, die einheitsstiftende Tradition, der Zusammenhalt, der da damit ausgedrückt wird. Und ja, das ging dann in meinem Studium natürlich. Ich habe dann also auch angefangen, Theologie zu studieren. Das kam da, ging dann Schlag auf Schlag. Also politisches Interesse, philosophisches Interesse, theologisches Interesse. Dann war das Abitur da. Was machst du jetzt? Jetzt fahre ich voll auf diesen Zug und habe dann auch angefangen, Theologie zu studieren. Und da kommen dann natürlich all die Gedanken wieder, nicht wahr? Also die Coincidentia Oppositorum, die Einheit der Gegensätze, Nikolaus von Kues, Johann Georg Hamann. Das sind ja dann Namen, die da fallen. Aber letztlich auch in der Philosophiegeschichte Hegel, nicht wahr? Das hatten wir eben schon, diesen Dreischritt von Hegel, der auch sozusagen für die Konservativen immer eine große Rolle spielte und wie jetzt schon mehrfach gesagt, Möller van den Buck. Also es entwickelte alles für mich auf einmal ein Sinnganzes, das mich letztlich fasziniert hat bis heute nicht losgelassen. Und insofern nochmal ein ganz anderer Weg bei mir. Als bei Ihnen.
Aber was mir bei Ihren Ausführungen aufgefallen ist, also bei mir war es ja so, ich habe mich letztlich erst in den 20ern mit konservativer Theorie beschäftigt und habe dann auch, ich sag mal, den konservative Gefühlswelt entwickelt, wenn man so möchte. Und bei Herrn Krockenberger war es immer irgendwie in Tuchfühlung mit noch existierenden Traditionen, dem mittelständischen Handel. Und Sie hatten aber von Fremdheitserfahrung in der Schule gesprochen, auch schon, dass Sie mit Ihren Überzeugungen in der Schule keinen Anschluss gefunden hätten. Das heißt, Sie haben ja die konservativen Gefühle, das konservative Denken eigentlich schon mitgebracht in die Schule. Ja, und das heißt, dann haben Sie, so habe ich es verstanden, Sie haben dann auch gesagt, es hat dann später alles einen Sinn ergeben. Ja, also das, was man eigentlich immer schon wusste, wurde dann eingebunden in etwas Größeres, einen größeren Sinngehalt. Aber irgendwie scheint es, Sie wurden konservativ geboren, könnte man sagen.
Ich würde da erst, das wäre, glaube ich, doch zu viel gesagt. Ich würde da erst reden, sagen wir mal, von gesundem Menschenverstand. Also es leuchtete mir nicht ein, wenn die Sowjets Atomraketen auf Europa richten und jetzt die Amerikaner sagen, wir müssen, das wäre die Logik der Abschreckung, zu sagen, wir müssen jetzt dagegen halten, dass in Deutschland nur gegen die bösen US-Raketen demonstriert wurde und nicht gegen die Sowjetraketen. Mhm. Klar, später kamen noch andere Aspekte dazu, nicht wahr? USA und Europa und Deutschland und ist Deutschland dann letztlich der große Kampfplatz und so. Das sind natürlich alles dann zweite und dritte Kurse, die ich damals nicht hatte. Mir fiel nur damals auf, kann doch nicht sein. Da ist der böse Russe, der uns bedroht und alle demonstrieren gegen unsere Alliierten, nicht wahr? Da dachte ich, da ist doch was falsch. Oder eben, wie gesagt, Thema Abtreibung, nicht wahr? Hier geht es doch um menschliches Leben, da kann ich doch nicht so tun, das ist das Recht der Frau und alles andere ist egal. Ich würde es eigentlich nur als gesunden Menschenverstand noch bezeichnen. Es gibt ja auch Leute, die so sagen, Common Sense ist letztlich Konservatismus. Also wenn Sie es so wollen, in Nutzen. Ich war in den ersten Anfängen in kleinsten Spuren vielleicht, so ein Keim, der dann später trieb. Ja, das mag sein. Richtig, ja. Aber letztlich, ja, vielleicht ist es so, dass das erst so expliziert werden musste, so entfaltet werden musste durch äußere Einflüsse, durch Literatur, durch Begegnungen in der Jungen Union, in der Kirche und eben dann später auch an der Uni. Das kann schon sein, ja. Vielleicht bin ich sogar der Konservativste von uns dreien.
Das sind ja auch der Älteste, seien gegönnt.
Genau, ich bin ja auch der Chef hier, insofern muss ich genau. Der Konservativste sein, ganz genau. Ja, so viel vielleicht zu meinem Weg. Also ich denke, das haben wir doch drei doch sehr unterschiedliche Biografien hier einmal kennengelernt. Aus drei verschiedenen Generation will ich jetzt nicht sagen, aber doch jeweils, sage ich mal, mit 10 Jahren Abstand, wie ich vorhin schon sagte, Norddeutschland, Süddeutschland, West-Berlin. Wenn wir hier als Bibliothek des Konservatismus arbeiten und ja auch, wir machen ja Abendveranstaltungen, um Leute mit konservativem Denken zu konfrontieren oder bekannt zu machen, zu Diskussionen einzuladen. Wir führen Seminare durch, Herr Krockenberger hat das vorhin schon erwähnt, um vor allem junge Leute mit konservativer Theoriebildung bekannt zu machen. Es zielt ja alles darauf hin, sozusagen das konservative Segment geistig, personell anzureichern. Jetzt stellt sich mir die Frage, ich sagte ja eingangs, dass das eigentlich heute ziemlich schräge Vorstellung ist, wenn jemand sagt, ja, ich bin konservativ. Man sagt vielleicht, ich wähle diese oder jene Partei. Da kann es etliche Beweggründe für geben. Aber dass sich jemand konservativ nennt und dezidiert damit befasst, ist doch die Ausnahme. Und wir drei, die wir hier sitzen und unterschiedliche Wege dazu gefunden haben, bleiben, denke ich, auch Ausnahmen. Was mich umtreibt, und das ist ja eigentlich auch die Frage, die wir uns als Bibliothek stellen müssen, gerade mit unserer Bildungsarbeit auch, ist es möglich, sozusagen den Korridor, der zu solchen Biografien führt, zu verbreitern oder die Schwelle, die dazu führen, die Schwelle, die einen vielleicht trennt, sich konservativem Denken anzunähern, die abzusenken. Also sozusagen, wie kann man jungen Leuten verhelfen, ihre eigene Biografie im konservativen Denken oder in konservativen Sozialmilieus, wie man es auch immer formulieren will, zu finden? Das ist, denke ich, eine Überlegung, die wir hier anschließen müssten.
Ja, ich denke, die Lektüre guter Bücher ist schon sehr zentral und junge Menschen haben ja sehr viel Zeit nach der Schule. Die sollten sie nicht verschwenden, nicht herumtändeln. Man hat da einfach ja sehr viel Zeit als Schüler und die diese Zeit, die Jugend gilt, das zu nutzen.
Ich würde das übrigens auch auf das ist ein wichtiger Rat, der mir selbst mal gegeben wurde, nicht nur auf die Schulzeit begrenzen, vielmehr noch in der Unizeit, nicht wahr? Die Gefahr zu sagen, okay, ich mache meine Scheine, aber ansonsten, wie Herr Korkenberger sagt, nutze ich die Freizeit, das wäre gerade fatal. Man ist, wenn man später im Berufsleben ist, man hat nie wieder so viel Zeit, sich mit Dingen zu beschäftigen, auch zweckfrei, einfach nur sozusagen zur eigenen Persönlichkeitsbildung, wie in Zeiten der Uni oder auch von mir so in der Schulzeit. Das würde ich tatsächlich unterstützen. Streichen, ja.
Ja, und auch in der Schulzeit hat man ja auch wirklich jahrelang Zeit, um dann halt wirklich auch die großen Klassiker schon zu lesen, gerade dann, wenn man in die Oberstufe hineinkommt. Und
also was aber nicht immer durch die Schule motiviert wird.
Das ja, und auch nicht durch das Elternhaus. Ja, ja. Und da ist es natürlich, ist das Internet in der Hinsicht auch ein Segen, dass auch quasi junge Menschen, die jetzt wirklich alleine sind, hier über das Internet natürlich auch nochmal Zugänge haben, sich selber mit Bildungsinhalten in Verbindung zu setzen. Und gerade es ist manchmal doch etwas dröge, ein schwieriges Buch zu lesen. Da hilft dann doch auch ein Video oder ein Podcast oder ein paar peppige Posts, helfen dann doch irgendwie weiter, da einzusteigen und Zugänge zu finden.
Also Literatur letztlich als Zugang zu dieser Gedankenwelt, sagen wir mal, im breiteren Sinne der Tradition, im engeren Sinne dann sicherlich auch einer konservativen Reflexion dieser Dinge. Es sind ja letztlich die Konservativen, die sich um Tradition bemühen, keine anderen. Also letztlich Literatur, würden Sie sagen, als ein ganz zentrales Zugangsmedium. Ist natürlich die Frage, wie bringt man junge Leute mit der richtigen Literatur in Kontakt, nicht wahr? Wo fange ich an, wo höre ich auf?
Ich denke, Literatur ist auch deshalb so wichtig, weil es ja heute wenig gelebte Traditionen noch gibt, ja, sei es in der Kirche, sei es in anderen Gemeinschaften oder so. Das heißt, wenn man sich irgendwie an die Tradition anschließen muss, dann ist das eben heute meistens über Lektüre, dass man dann irgendwie dahin gelangt, weil man eben nicht mehr, sagen wir, in eine ständische Tradition, eine Handwerkstradition hineingeboren wird. Ja, das heißt, gelebte Tradition, die, wie Herr Korkenberger es anscheinend noch erlebt hat, ist ja selten geworden. Ne? Das heißt, man muss eine relativ große Kluft überbrücken und das geschieht eben heute, würde ich sagen, überwiegend über Lektüre. Und bitte.
Ja, und unsere westliche Kultur hat ja einen sehr starken logozentrischen Zug. Also das ist jetzt nicht nur für uns in der Gegenwart ein wichtiger Zugang, sondern das war eigentlich schon immer in der westlichen Kultur ein zentraler Zugang über das Wort, über das geschriebene Wort und über das gesprochene Wort in den Geist einzusteigen, Gesellschaft aufzubauen, Kultur aufzubauen, Staat, Nation aufzubauen.
Wir haben ja in unserem Podcast auch immer wieder Literatur zitiert, in unserem Bibliotheksbrief Agenda rezensieren wir ja auch immer aktuelle Neuerscheinungen, aber auch Klassiker. Also wer jetzt hier den Podcast gerade hört, sich fragt, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also gerne, sind alle auf unserer Internetseite abrufbar, die alten Ausgaben der Agenda, gerne da auch gezielt zu den Buchrezensionen gehen, auch gern zu den Klassikern, also unter der Rubrik aus dem Magazin, das sind immer ältere Bücher, da findet man immer sicherlich einen ersten Einstieg, so ein konservatives Denken oder auch in die Tradition, sagen wir mal, im Allgemeinen. Was ich aber nicht klein machen würde, ist doch auch die Chance, die in sagen wir mal, sozialen Milieus liegt, also der Versuch, sich anzuschließen, ob das nun eine konservative Kirchengemeinde noch ist oder eine Studentenverbindung, die nicht nur sich in Alkohol ergeht, sondern auch versucht, sagen wir mal, die Dinge der Gegenwart zu reflektieren, wo also auch ein akademisches Interesse hintersteht. Ich weiß, das ist auch da mittlerweile eher selten, aber gibt es ja hier und da noch. Oder ob es Lesekreise sind. Oder heute online, ich war, wie Sie ja vorhin schon sagten, ich war irgendwelche Online-Formate, wo man sich zusammentut. Das denke ich, das könnten erste Wege sein, dass man so aus der Vereinzelung rauskommt, nicht wahr? Das ist, also wir uns berichten das ja auch für welche in unseren Seminaren, dass sie sagen, ja, ich bin da an meiner Uni und bin da der einzige Konservative und irgendwie Partei ist nichts für mich und so. Und hier endlich finde ich mal Gleichgesinnte und tauscht man Kontakte aus und so.
Ja, wobei man muss auch lernen, mit der Einsamkeit umzugehen, weil dieser Zusammenbruch der gewachsenen Strukturen, der hat ja wirklich Mitte der 90er Jahre begonnen. Und das war auch oft meine Erfahrung, dass ich irgendwo in Kreise gekommen bin, in Vereine, Organisationen. Und dann hat man da immer gehört, was vor 5 Jahren noch alles los gewesen wäre und wie toll das wäre. Und jetzt kommen da so ein, zwei junge Leute und die sollen das jetzt alles in Gang setzen. Also so geht das nicht. Wenn da quasi die große Gruppe fehlt und weggebrochen ist, dann muss der Einzelne erstmal auch lernen, sich in diesem in dieser Trümmerlandschaft zu bewegen. Und das ist auch erstmal ein harter und steiniger Weg. Aber das ist ja auch Teil der westlichen Kultur, dass eben auch bei uns das Denken und Handeln des Einzelnen eine sehr große Bedeutung hat.
Ja, ich denke schon, gerade jetzt, wenn wir fragen, wie können wir junge Leute zu konservativen Biografien führen oder ihnen den Weg ebnen, wenn sie das möchten, dass diese Bewegung, von der Sie gerade sprachen, ist ja eine Suchbewegung, die sollte nicht nur zur richtigen Literatur führen, sondern letztlich, ich meine, das ist ja letztlich auch eine abendländische Erkenntnis, war das sokratische Gespräch, zum Gespräch, zu Gemeinschaft, zum Austausch. Das ist das eine, in seinem Kämmerchen zu sitzen und kluge Literatur zu lesen. Ob man da alles versteht, ist immer noch die andere Frage. Aber sich darüber auszutauschen, das zu teilen, wie man heute sagt, es fruchtbar zu machen, mehrere ins Boot zu holen, sich damit zu verständigen, ich denke, das ist auch eine wichtige Sache, die auch, also sucht euch Leute, die ähnlich ticken wie ihr, die ähnliche Interessen haben wie ihr. Da fährt man immer besser, als letztlich sich vor allem mit einem Wust von Büchern zu befassen und am Ende ja, dann doch auf sich allein geworfen.
Aber wie gesagt, ich denke, beides hat eben seine Berechtigung und das ist dann auch eine Frage
von. Ist auch eine Notwendigkeit, wenn keiner da ist, muss man es ja machen, klar.
Man muss dann eben alleine den Weg gehen und auch wenn man alleine ist und jetzt auch niemanden findet, heißt es noch lange nicht, dass das jetzt alles zwecklos wäre.
Nein, das natürlich nicht. Ja, ein Punkt, den ich noch in den Ring werfen möchte, anknüpfend an das, was Sie beide jetzt schon gesagt haben, aber auch mit Blick auf die Frage, was können wir denn als Institution eigentlich leisten? Sie hatten ja gesagt, dass jetzt bei Ihnen in Ihrer Biografie in Kritikon quasi als Untergrundliteratur rübergereicht wurde und die konservative Sensibilität war schon da und sie musste halt entwickelt werden. Und ich glaube, das ist bei vielen der Ausgangspunkt, die Sensibilität ist da, man kann sie vielleicht nicht formulieren, man kann es auch nicht genau begründen und so weiter. Und das ist ja, was wir auch natürlich auch mit unserem Podcast versuchen, die Leute, die sich auf die Suche gemacht haben, das kann man nicht systematisch planen, ob sich Leute auf die Suche machen, aber die sich auf die Suche gemacht haben, sollen im Idealfall nicht darauf angewiesen sein, dass ihnen jemand Kritikon heimlich unter den Tisch zuschiebt, sondern dass es eine Institution gibt, wo man weiß, wenn ich mich für solche Fragen interessiere, dann gehe ich dahin, ja, weil da wird es mir ganz offiziell sozusagen angeboten. Ne? Aber ich glaube, man kann nicht Leute systematisch auf einen konservativen Weg bringen, sondern der Zufall spielt eine extrem große Rolle. Und was man als Institution leisten kann, ist, dass man versucht, diesen Faktor Zufall zu minimieren, ja? Indem man eben da ist für Leute, die bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen, die irgendwie skeptisch sind, auch irgendwie Fragen stellen. Ja, also deswegen frappieren mich bis heute immer Haushalte, in denen es kein einziges Buch gibt, weil das heißt für mich immer, man stellt halt auch keine einzige Frage. Man hat nie irgendwie, weil Bücher sind ja immer Antworten auf Fragen, die man sich stellt. Und ich denke, das ist, was wir als Institution zumindest leisten können, unabhängig davon, dass man jetzt im privaten Kreis vielleicht wirkt oder sowas. Aber
ja. Lieber Danubio, lieber Kockenberger, ich denke, wir sind nach dieser doch recht ausführlichen Runde, denke ich, doch an einem ganz guten Ende angelangt. Ja, wir werden auch weiterhin natürlich versuchen, hier mit unserem Podcast genau diese Wege zu ebnen und den Zufallsfaktor zu minimieren, wie Sie gerade richtig gesagt haben. Vielleicht haben die drei Biografien, die wir hier heute vorgestellt haben, unsere eigenen nämlich, den einen oder anderen motiviert, ja, sich selbst auf den Weg zu machen, sich selbst sozusagen durch den Dschungel an Literaturen, aber auch an Begegnungen mit Menschen gleichen und ähnlichen Interesses, da sich weiter fortzubewegen und die Suche aufzunehmen oder fortzusetzen. Wir natürlich, unnötig zu erwähnen, stehen als Bibliothek immer zur Verfügung, wenn man hier an Veranstaltungen teilnehmen möchte, an Seminaren oder auch einfach nur mal einen Literaturhinweis haben möchte. Ja, ich bedanke mich für die heutige Folge bei meinen Kollegen und wir hören uns in Kürze wieder. Alles Gute. Das war Kat Echon, der Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite oder in den Shownotes.